Es ist Freitag, der 12. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal wieder hier zu Gast ist. War viel zu lange nicht da. Ich weiß gar nicht, woran das manchmal liegt. Vielleicht ist er einfach zu weit draußen da irgendwo in seiner Datscha in Brandenburg. Ich weiß es auch nicht. Er ist auf jeden Fall Kulturkorrespondent im Ressort Feuilleton bei der Zeit. Er ist aber vor allem auch erfolgreicher Schriftsteller von Büchern wie Die Orange Pille, Das deutsche Krokodil oder Der innere Stammtisch. Und an dem Äußeren begrüße ich ihn, Ijoma Mangold. Herzlich willkommen zurück.
Ich freue mich sehr, Micky, wieder bei dir zu sein und wünsche dir einen schönen guten Morgen.
Ich bin mir sicher, du hast hier den Tuxedo, den Smoking schon rausgelegt, denn heute ist Bundespresseball im Hotel Adlon oder möglicherweise interessiert es dich ja viel mehr, dass auch die Fitness- und Bodybuilding-Messe, die FIBO, in Köln stattfindet. Welches dieser beiden Ereignisse bedeutet dir mehr, aus welchem Grund?
Ich war noch nie beim Bundespresseball, deswegen möchte ich darüber keine scharfen Urteile fällen, wo man keine Ahnung hat, darüber soll man besser schweigen. Hingegen Bodybuilding, Fitness, Geräte und so weiter interessiert mich aus dem einsamen und einzigen Grund, dass ich seit, ist das schon Schleichwerbung? Ich weiß es nicht. Seit 6 oder 7 Wochen Clubmitglied bei Urban Sports bin. Das wird von meinem Arbeitgeber auch noch mit irgendwie 30% der monatlichen Gebühr unterstützt. Und seither betrete ich solche heiligen Hallen, die ich vorher als ästhetisch abstoßend empfunden habe, nämlich das Holmes Place in Berlin. Und da stehen all diese furchterregenden Geräte rum. Ich schließe mich meistens so Gruppensachen an, um Cardio und Ausdauer, wie man das Ganze nennt, zu machen. Ja. Es ist soziologisch hochinteressant, mit wem man da zusammen ist. Es ist auch aufregend, was für schlechte Musik man dabei zu hören bekommt. Ja. Es macht überhaupt keinen Spaß, außer der Spaß, dass man sich dieser Pflicht unterzieht und es irgendwann hinter sich hat. Und seither werden völlig unbekannte Muskelpartien erstmalig bei mir gekitzelt.
Oh, wie toll. Also jetzt, genau, also nach 8 Wochen, da wird man dann ja auch, also du bist dann schon im Bereich der Body Transformation angekommen.
Und ja, ich mache eine interessante Doppelkombination. Ich habe auch tatsächlich erst vor 3 Monaten mit Yoga angefangen und das beglückt und beseelt mich total. Aber nur Yoga schien mir dann so im Sinne des Muskelaufbaus nicht effizient genug zu sein. Und deswegen mache ich jetzt immer so 2 Einheiten Yoga in der Woche und eine Holmes Place.
Oh wow. Und ich gehe davon aus, das hat dir dein Physio empfohlen, weil du massive Probleme mit dem Rücken hattest und auch ungeschmeidig warst. Und der Physio hat dir gesagt, jetzt wird es langsam mal Zeit. Liege ich da richtig?
Micky, es ist noch krasser. Mein Wunderheiler, ein ganz toller Arzt, hat festgestellt, wenn ich nicht das Ruder rumreiße, bin ich in Gefahr, Altersdiabetes zu bekommen. Und das ist schon 1 Jahr her. Und daraufhin habe ich meine Ernährung umgestellt, mit großem Erfolg 11 Kilo abgenommen. Und dann, wenn man erstmal 11 Kilo weniger wiegt, denkt man, ach, das wird auch so ein bisschen eine Obsession. Man denkt, jetzt will man auch an dieser körperlichen Gesundheit weiterarbeiten. Und dann ergab sich daraus irgendwie ganz zwingend auch noch mehr Sport zu machen. Und das macht dann natürlich auch viel mehr Spaß, die Arbeit am Selbst.
Ja, total. Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung ja durchaus bestätigen, wobei ich da ja eher so, ich bin da ja so eine Art Diesel, weil ich das halt einfach schon seit Jahrzehnten mache. Ja. Also insofern hat sich das Rauschhafte so ein bisschen rausgewaschen. Bei mir ist es eher so eine reine Instandhaltung, aber auch das hat ja durchaus seinen Reiz. Merkst du denn bei dir, dass du dann jetzt auch so in diese Phase eingetreten bist, der Selbstoptimierung, dass du jetzt alle Stellschrauben nochmal anziehst, wo noch was, also anders gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass du zu Kai Pflaume mutierst?
Nee, so weit wird es nicht gehen, schon aus zeitlichen Gründen. Aber es ist in der Tat so, wenn man anfängt, an einer Stellschraube zu drehen und beobachtet, wie viel sie bewirkt, und eine ganz mächtige Stellschraube ist in der Tat Ernährung, dann ist die Versuchung riesengroß, auch alle anderen Stellschrauben auszuprobieren. Und dann kommt man schnell in so eine leichte manische Stellschraubenbesessenheit hinein, ja.
Ernährung ist natürlich der zentrale Punkt. Wie sagte der große Philosoph Ralf Möller, jetzt geht's an unseren größten Feind, den Zucker.
Und da hat er natürlich... Absolut.
Da hat er natürlich total recht. An dieser Stelle grüßen wir ihn ganz lieb und gucken mal kurz auf das hier.
Das gibt's doch gar nicht.
Ich wollte erst die Rubrik benennen, das hat mich traurig gemacht, da muss ich aber ehrlicherweise sagen, ganz so kann ich das nicht vertreten. Der Fokus und alles, jedes andere Medium der Welt meldet natürlich O.J. Simpson ist tot. Also angefangen hat TMZ mit dieser Meldung, dann haben es alle gemeldet, der Ex-Footballstar, der Ex-Filmstar, aber vor allem natürlich der wahrscheinlich berühmteste Tatverdächtige der Welt, ist gestorben im Alter von 76 Jahren. Er seiner Krebserkrankung. In diesem Jahr hätte seine legendäre Ford Bronco Verfolgungsjacht auf dem Highway, auf dem Freeway im Juni 30-Jähriges gefeiert. Als du die Meldung gelesen hattest, O.J. Simpson ist verstorben. Was ging dir da so durch den Kopf?
Dass seither sehr viel Zeit vergangen ist und interessanterweise werde ich jetzt auch die Reaktion auf den Tod und die Resümees dieses Lebens nochmal genauer lesen. Was dazwischen passiert ist, ist ja zum Beispiel Black Lives Matter, also ein anderes Bewusstsein für den Rassismus der amerikanischen Gesellschaft. Als O.J. Simpson von den Geschworenen für unschuldig erklärt worden war, war der allgemeine Überzeugung, dieses Urteil ist gewissermaßen einer Art gesellschaftspolitischen Druck geschuldet. Man wollte
nach
jetzt
Rodney King, meinst du?
Genau, nach Rodney King. Das waren die sogenannten, heute, ich weiß gar nicht mehr, wie man das heute so sagen würde, die sogenannten Rassenunruhen in den USA, nachdem LA, vom LA Police Department, die Polizisten diesen Rodney King, einen Schwarzen, furchtlich zugerichtet hatten, kam es in bestimmten Stadtteilen in the Hood zu erheblichen Gewaltausbrüchen. Und als O.J. Simpson vor Gericht stand, war eben die Sorge, dass diese Bombe könnte dann nochmal stärker explodieren. Mhm. Und ich glaube, viele, und zwar nicht nur weiße Amerikaner, aber die vor allem waren der Meinung, der Freispruch war gewissermaßen der Sorge vor einer solchen weiten neuen politisch-gesellschaftlichen Gewaltexplosion geschuldet. Ja. Ich habe gar keine Meinung. Ich weiß nicht, wie man das heute einschätzen würde. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass natürlich das Bewusstsein für Hautfarbe in Kombination mit dem Rechtssystem der USA einen anderen Akzent bekommen hat.
Tja, mutmaßlich.
Ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, dass der Fall tatsächlich sehr, sehr, sehr kompliziert liegt. Mhm. Ich bin zwar schon auch der Meinung, dass alles dafür spricht, im Übrigen hat ja ein Zivilgericht das dann Jahre später auch genauso entschieden, dass O.J. Simpson seine Ex-Frau und ihren Bekannten tatsächlich da relativ blutrünstig umgebracht hat. Er ist ja, aber damit war ja seine irre Karriere, seine irre Biografie nicht zu Ende. Du hast ja schon angehört, er war ja nicht nur Baseballer, er war nicht nur legendär in der nackten Kanone Filmschauspieler. Ja. Er war ja auch einfach ein großer Charismatiker. Er strahlte enorm viel Charme aus. Er war ja wirklich jemand, der die gesamte amerikanische Gesellschaft um seinen Finger wickeln konnte. Und dann es ist ja mehr als nur Kriminalität, diese Gewaltaffinität, die sich ja dann fortsetzte in zwei weiteren Taten und einen dritten in Las Vegas. Bewaffneter Raubüberfall, für den er auch, glaube ich, sogar, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte verknackt worden ist. Neun Jahre hat er dann tatsächlich abgesessen hinter Gittern. Also da ist schon Mr. Jekyll, Mr. Hyde, also die zwei Seiten in dieser Persönlichkeit müssen da schon sich ein ziemliches Wettrennen geboten haben. Ja, ist eine interessante, eine große Figur, natürlich ein wesentlich Datum für die amerikanische Geschichte.
Total, ja. Er hat ja dann auch nochmal sehr mit der Anklage und mit dem Freispruch kokettiert. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, If I Did It. Ja. Und mit demselben Thema saß er auch in Talkshows, wo er darüber sinniert hätte, wie er es wohl gemacht hätte. Also das haben dann auch viele nun wirklich als Schuldeingeständnis gewertet. Das war es natürlich nicht. Aber trotzdem, nach allem, was man so als Laie da vorliegen hatte, kam man gar nicht umhin, ihn für schuldig zu halten.
Also ich würde so sagen, schlau werde ich nicht aus ihm und seiner Psyche.
Nein, und ich fürchte, dem wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel hinzuzufügen sein. Versuchen wir uns mal mit der Psyche von ihm hier zu beschäftigen.
Der Trick der Woche.
Du bist ja ein großer Fan des Performativen, der Kunst, der Performance. Deswegen wollte ich dir eine Bewertung des jüngsten Bildes unseres Vizekanzlers Robert Habeck nicht vorenthalten. Du hast ihn ja sicherlich auch gesehen im Gespräch mit dem Präsidium des DFB. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Robert Habeck steht in der Mitte im pinkfarbenen DFB-Trikot. Und ich fühlte mich, ich lege kurz vor, ich fühlte mich gleich erinnert an die legendären Habeck-Fotos unter den Koning-Pferden relaxend und in der Hocke auf dem Bahnsteig auf den Zug wartend. Das war wieder so ein Classic Habeck. Es war so ein bisschen Bezug nehmend auf seinen letzten Satz. Das war für mich jetzt also Standortsymbolismus, dem er da Rechnung getragen hatte. Vielleicht liege ich aber falsch und er hat einfach nur zufälligerweise das Trikot angehabt, als er die da traf, die Herren.
Also nähern wir uns erstmal ganz neutral vom ästhetischen Standpunkt. Dieses Trikot steht ihm ausgezeichnet.
Findest Zweitens, du? Da hätte ich zum Beispiel, da muss ich sagen, also da finde ich, da fehlt ihm schon so ein bisschen die Leistungssportler-Physis. Da muss ich sagen, ist er für mich doch eher der Mann aus der Kurve.
Als Politiker bin ich schon froh, dass er überhaupt nicht so einen Bauchansatz hat.
Ja, okay.
Das war ja früher völlig anders. Da hat sich die Macht eigentlich immer im Bauchansatz und im Stiernacken à la Franzose Strauß oder so in diesen drei Zentnern Helmut Kohl zum Ausdruck gebracht. Das ist bei der aktuellen Politikergeneration sehr anders. Mhm. Ich meine, schau dir mal Christian Lindner an. Der wird mindestens so oft ins Gym gehen, wie du das tust.
Auch jetzt wird's persönlich.
Auch Annalena Baerbock hat ja eine Top-Figur. Mhm. Oder unser Bundeskanzler, von dem sonst wenig Bekanntes zu sagen ist, aber seine Muskeln sind absolut definiert. Werden seine Meinungen so definiert wie seine Muskeln? Wir wären nicht so ratlos, würde ich geradezu sagen. Und Robert Habeck spielt da nicht in der ersten Reihe mit, aber trotzdem noch irgendwie eine gute Figur. Und dieses T-Shirt sitzt gut, fällt gut, wird auch nicht prätentiös. Das ist auch natürlich Habecks Fähigkeit, sich Dinge auch anzuverweisen, es wird nicht aufgesetzt. Für mich hat das jetzt nicht, natürlich mit Clownes Wahl schickt man im politischen Theater auch immer eine Botschaft aus, aber wenn die Botschaft zu offensichtlich ist, bei Goethe heißt es, man spürt die Absicht und man ist verstimmt. Ja. Das ist, finde ich, bei Robert Habeck nicht der Fall. Es kann auch sein, Micky, dass ich deswegen jetzt so apologetisch spreche, weil ich nun wirklich ja nicht im Verdacht stehe, besondere Sympathien gegenüber der Grünen Partei und ihren politischen Leitlinien zu haben, weil ich ja wirklich aus einem viel liberaleren, marktliberaleren Eck komme. Gleichwohl wird es mir manchmal unheimlich, wenn ich merke, wie viel Aggression, Hass und Ablehnung Robert Habeck auf sich zieht, der ja eindeutig ein überdurchschnittlich intelligenter Politiker ist. Absolut. Der ja eindeutig jemand ist, der das, was er vor Augen hat als politische Vision, die ich nicht immer teilen muss, zu artikulieren vermag, zu begründen vermag, auch dafür in die Bütt geht, wie man so schön sagt. Also ich glaube, wir unterschätzen so ein bisschen, was wir an Potenzial oder an Kapazität, an intellektueller wie charismatischer Kapazität an unserem Vizekanzler haben. Und ich sage das absolut als jemand, der nicht sein politischer Freund ist, aber seine Art, über die Welt nachzudenken und sein Nachdenken transparent zu machen und es zu begründen und es einzuordnen und es zu kontextualisieren und auch seine Fähigkeit, sich in die Sentiments und Gedanken anderer, die seine sich nicht teilen, hineinzuversetzen, das hat schon und ganz und gar meinen Respekt.
Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Da halte ich ihn auch in der aktuellen Politikerkaste für nahezu eine Ausnahmebegabung und allein dafür gebührt auch von meiner Seite ihm ein Lob.
Die Schlagzeile des Tages.
Und da kommen wir mal zur Kollegin von Habeck, zumindest was die Partei angeht. NTV berichtet, Baerbock mahnt iranischen Amtskollegen zur Zurückhaltung. Die Spannung zwischen Iran und Israel nehmen zu, nachdem die Führung Teherans kürzlich Vergeltung für einen Angriff auf eine seiner Botschaften ankündigt. In Richtung Israels Bundesaußenministerin Baerbock ruft zur Deeskalation auf. Israels Regierungschef Netanyahu spricht indes von einem einfachen Prinzip. Baerbock hat gesagt, es darf jetzt niemand noch mehr Öl ins Feuer gießen. Wirklich niemand kann Interesse an einem Flächenbrand mit völlig unvorhersehbaren Folgen haben. Das sagte sie bei einem Treffen mit ihrem chilenischen Kollegen Alberto van Klaveren in Berlin. Zuvor hatte sie mit dem iranischen Chefdiplomaten Hussein Amirabdollahian telefoniert. Ja, zu sagen, es darf niemand noch mehr Öl ins Feuer gießen, da würde man jetzt grundsätzlich ja erstmal sagen, ja, das wäre absolut wünschenswert, wenn sie sagt, niemand kann Interesse an einem Flächenbrand mit völlig unvorhersehbaren Folgen haben. Da würde ich sagen, da bin ich mir schon wieder ehrlicherweise gar nicht so sicher. Ich glaube, die Hamas findet sowas zum Beispiel eigentlich ganz gut. Beispielsweise. Aber wenn sie natürlich zur Zurückhaltung auffordert, ist das natürlich wünschenswert, klar.
Ja, wer wollte widersprechen? Und was, aber andererseits, was soll eine Außenministerin öffentlich auch wiederum anderes sagen? Die muss ja solche Sätze sagen. Das scheint mir eine sinnvolle Praxis zu sein. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Strategie der Hamas ist, Profiteur von Eskalation zu sein. Und so brutal und grauenvoll ist es festzustellen. In diesem Sinne, aus ihrer Logik der Gewalteskalation, hat ihr Massaker vom Oktober letzten Jahres sich für sie möglicherweise ausgezahlt.
Ich habe jetzt natürlich auf die Hamas verwiesen, jetzt im Zusammenhang mit dem Iran ist es ja eher die Hezbollah, die vom Iran finanziert wird, aber wir reden ja von dem Flächenbrand in Nahost und wir reden natürlich auch von der Rolle Israels, die sich verteidigt. Netanyahu hat ja auch gesagt, Gott, ich klinge schon wie Ulrike Gero, das hat Ulrike Gero einmal bei Corbinian Frenzel bei Studio 9 gesagt, da hat sie statt Netanyahu gesagt und seitdem rufen Niki und ich es immer unkontrolliert irgendwann zu Hause und dann ist es so einem Running Gag. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also Netanyahu hat gesagt, wir haben ein einfaches Prinzip festgelegt. Wer uns angreift, den greifen wir an. Wir sind darauf vorbereitet, die Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israel im Bereich der Verteidigung und des Angriffs zu gewährleisten. Das ist natürlich aus der Logik Israels durchaus nachvollziehbar. Wenn man aber halt eben ein Botschaftsgebäude in Damaskus beschießt und dort Vertreter des Iran zu Tode kommen, dann kann man davon ausgehen, dass der Iran über kurz oder lang Vergeltung üben wird und alle warten jetzt gespannt darauf, was passieren wird. Und Baerbock versucht, ihren Anteil zu leisten, dass es nicht geschieht. Die Frage ist halt eben nur, ist sie damit erfolgreich oder nicht? Und das wissen wir alle nicht. Und du bist wahrscheinlich da genauso ratlos wie ich, schätze ich mal.
Völlig ratlos. Ich erinnere nur, aber auch nur dunkel, einen Vorfall, das ist schon wieder 4-5 Jahre her, da ist doch ein hochrangiger Militär- oder Geheimdienstchef?
2020, als ja. Trump noch Präsident war.
Genau.
Das war irgendwann im Januar 2020.
Und da wurde die Frage doch auch aufgeworfen, wie wird der Iran darauf reagieren? Zu welchen Mitteln wird er greifen? Und er hat dann zu gar keinen Mitteln gegriffen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, wo ich gerade gesessen habe. Ich war nämlich mit meinem Freund Jens Oliver Haas gerade in Australien. Wir saßen beim Bier und dann kam diese Tickermeldung und da dachte ich so, ach du Scheiße. Weil wir waren ja damals auch alle schon recht aufmerksam, was so Außenpolitik angeht. Speziell unter dem fürchterlichen Trump, wir erinnern uns.
Ja.
Nur um Jahre später festzustellen, dass das bei weitem noch nicht die schärfste Eskalationslage war, die wir außenpolitisch erfahren sollten. Aber was wussten wir damals schon vor 4 Jahren? Und jetzt sind wir in dieser Situation. Was Joe Biden angeht, der hat ja Israel schon gesagt, dass er Israel auf jeden Fall gegen den Iran verteidigen würde. Da müsste ja irgendwann ja dann auch wieder der Flugzeugträger zurück ins Mittelmeer gefahren. Der hat den doch irgendwann wieder abgezogen. Und jetzt fahren die dann wieder dahin, oder was? Also es ist auch, oh Gott, ey. Ja.
Das Kleingedruckte.
Vertrauensverlust der Ampel. Juso-Chef fordert Kurswechsel von Scholz wegen alarmierender Umfrage. Das berichtet der Spiegel. Juso-Chef Philipp Thürmer hält es für alarmierend, dass die Ampel einer neuen Umfrage zufolge besonders bei Einkommensschwächeren an Vertrauen verloren hat. Die Zahlen müssen insbesondere uns als SPD wachrütteln, sagte Thürmer dem Spiegel. Die gesamte Ampelregierung schafft es aktuell nicht mehr, das soziale Aufstiegsversprechen einzulösen. Das sei für eine sogenannte Fortschrittskoalition aber elementar, so Thürmer. Mal weiter. Ich fürchte, man muss das sogar noch ein bisschen weiter fassen, denn die Ampel hat ja nicht nur bei Einkommensschwächeren an Vertrauen verloren, sondern auch beim kompletten Mittelstand und dummerweise auch bei denen, die finanziell darüber liegen. Also insgesamt genießt die Ampel ja nicht allzu viel Vertrauen. Aber klar, bei Einkommensschwächeren auch, ne?
Aber der Juso-Chef muss ja auch nicht für die gesamte Ampel denken, sondern er denkt ja vor allem an das Wählerpotenzial für seine eigene Partei. Und da würde ich aber sagen, dieser Punkt, was er da ausspricht, nämlich ein glaubwürdiges Aufstiegsversprechen, das ist natürlich schon eigentlich so ein bisschen ein Herzstück eines funktionierenden Landes. Diese Perspektive sollte es immer geben, weil sonst alles irgendwie in einer verzweiflungsvollen Stagnation endet.
Ja.
Ich habe nur die allergrößten Zweifel, dass die Mittel, mit denen sozialdemokratische Politik heutzutage versucht, dieses Aufstiegsversprechen lebendig zu halten, nämlich immer zu Umverteilung zu greifen, in irgendeiner Weise fruchtbar ist. Ich glaube, der Aufstieg wird nicht durch Umverteilung geschafft. Wir haben so viel Umverteilung, da müssten wir längst ganz wohl in der Glückseligkeit angekommen sein. Was uns fehlt, ist, glaube ich, gute Bildungsinstitutionen, die es schaffen, zum Beispiel Menschen zum Abitur zu führen, die nicht selber schon aus akademischen Familien kommen. Das hat aber möglicherweise viel weniger mit dem Bildungsetat, der im Übrigen die letzten 15 Jahre, glaube ich, kontinuierlich kraftvoll und zwar mehr als andere Budgets gestiegen ist. Es hat also nicht einfach nur eine Geldfrage und schon gar nicht eine Umverteilungsfrage. Das Aufstiegsversprechen hat vielleicht auch viel mehr damit zu tun, dass wir den Leuten das Vertrauen geben müssen, aus der Eigenverantwortung heraus aktiv zu werden. Und dass wir uns, glaube ich, vielfach einem Staat gegenüberstehen, an dem wir immer nur Forderungen richten und darüber verkümmert gewissermaßen unser eigener Schwung, unser eigenes Selbstzutrauen, unser eigener Wille, Dinge zu reißen. Da, glaube ich, liegt eigentlich die Aufstiegshoffnung.
Ja, das ist natürlich jetzt auch der liberale Angang, ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite kann man natürlich zum einen erstmal der SPD positiv attestieren, dass eins der Hauptargumente gewählt zu werden, die Erhöhung des Mindestlohns ja recht schnell umgesetzt worden ist. Demgegenüber stehen aber natürlich insgesamt gestiegene Kosten und das Problem, was ich vor allem sehe, dass du halt von dem Geld, das du heute verdienst, von dem man sich früher in der klassischen 80er-Jahre-Weltwahrnehmung halt das Auto, das Haus, den Jahresurlaub leisten konnte mit einem Gehalt, dass das heute in der Form so nicht mehr geht. Also dieses ganz klassische sozialdemokratische Aufstiegs- oder zumindest Wohlstandsversprechen, dass das so überhaupt nicht mehr greift. Und dann bist du natürlich auch wieder bei dem klassischen Beispiel, das zwar ein bisschen abgegriffen und ausgefranst ist, aber dennoch war, dass sich der Polizist, die Krankenschwester, also die Leute in ganz normalen Berufen, das Leben in der Innenstadt nicht mehr leisten können. Also dass sie nicht nur geografisch randständig sind. Und das sind natürlich Dinge, Stichwort Bau und halt eben natürlich klassisch auch mehr Netto vom Brutto oder so, ne, oder mehr Brutto vom Netto, ich weiß nicht mehr, dass all diese Sachen nicht mehr erfüllt sind. Und das ist natürlich ein Problem und das ist ja in erster Linie immer das Versprechen der Sozialdemokratie gewesen, deren Wähler zunehmend zur AfD abwandern. Und zwar
dir widersprechen. Mehr Netto vom Brutto, so hieß es immer, war natürlich noch nie eine sozialdemokratische Devise, ganz im Gegenteil. Sozialdemokraten sind immer sehr, sehr froh, wenn möglichst wenig Netto vom Brutto rauskommt, weil die Differenz sackt ja der Staat ein und kann sie dann seinerseits in weiser Voraussicht genau dorthin umverteilen, wo er glaubt, dass es bedürftig ist. Also insofern, wir sind ein Hochsteuerland, wir sind ein Land mit enorm hohen Sozialabgaben und das macht natürlich vieles auch sehr, sehr unbeweglich. Ich könnte mir vorstellen, Christian Linders Vorschlag zu sagen, Überstunden steuerfrei führt zu sehr viel mehr Aktivitätsmobilisierung.
Was ja übrigens eigentlich eine Idee von Linnemann von der CDU gewesen ist, aber das galt eher für die Rentner, ne? Dass er gesagt hat, wenn die Rentner, also die Überstunde jetzt also im großen Rahmen betrachten, dass die das steuerfrei machen, was ich übrigens für gar keine so schlechte Idee halte. Also,
ja, ich meine, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen an all diese Dinge denken und wir müssen an
nur
die Demografie denken.
Werden, ne? Naja, klar. Also das wird ja sowieso eines der Themen der Zukunft sein, wie man diese berühmten Arbeitsanreize schafft.
Ja.
Und dass der Juso-Chef natürlich an den Bundeskanzler appelliert und sagt, du musst hier mal klassische Sozialdemokratie machen, ist ja durchaus auch nachvollziehbar. Also ich glaube, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich jetzt noch 3 Stunden drüber reden. Aber wir wollen ja auch noch mal ganz kurz einen Blick auf die Christdemokraten werfen.
Fun Fact des Tages.
Merkel geht zu Trittins Abschied. Nicht aber zum CDU-Parteitag, das berichtet die Welt. Ja, Angela Merkel wird ja demnächst eine Rede bei der Abschiedsveranstaltung für Jürgen Trittin halten. Das hat einige ziemlich überrascht. Und dann ist aber der CDU-Parteitag zwischen dem 6. und 8. Mai im Berliner Hotel Estrell. Da hat Angela Merkel gesagt, also da gehe ich ja gar nicht hin. Also da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich stelle gerade so fest, dass eigentlich alle ehemaligen Kanzler oder Kanzlerinnen der letzten Jahre und Jahrzehnte ein etwas gestörtes Verhältnis zur eigenen Partei haben. Also Angela Merkel, Konrad-Adenauer-Stiftung, Parteitag, CDU, da knirscht es ja auch ganz mächtig. Da gibt es ja diverse Entfremdungs- und Auflösungserscheinungen. Helmut Kohl, legendär, klar. Und von Gerhard Schröder wollen wir besser erst gar nicht anfangen. Aber der ist ja noch in der SPD, immerhin. Das ist ja auch noch was. Auch wenn das der SPD möglicherweise gar nicht so recht ist. Wie kommt das eigentlich?
Hat er ganz fidel einen Geburtstag gefeiert.
Ja, unter anderem mit Wolfgang Kubicki. Ist ja völlig logisch. Ist schon interessant, finde ich, dass das so schwer ist, irgendwie, dass eine Partei und dann ihre Kanzlerin oder ihr Kanzler, dass sie irgendwie ewig in Eintracht verbunden haben. Sind das dann auch schon so Shakespeare'sche Züge, dass man, hat das immer irgendwas von Vatermord oder was hat es damit zu tun? Wie kommt es? Was ist es für eine Form der Abnabelung?
Naja, Wir erinnern uns, dass die SPD irgendwann ihr Heil darin sah, die sehr erfolgreiche Agenda 2020-Politik rückabzuwickeln.
Sich also, 2020 oder 2010?
2010, Entschuldigung.
Also sie griff ja wahrscheinlich, wobei, das ist nicht ganz falsch, bis 2020 hat sie ja noch gegriffen. Dann kam Corona, dann brach irgendwie alles langsam zusammen. Aber 2010,
aber wesentliche Stellschrauben sind, glaube ich, vorher schon, zum Beispiel auch Renteneintrittsalter und so weiter, sind vorher schon wieder zurückgenommen worden. Bei Merkel liegt die Sache möglicherweise doch etwas komplizierter, weil ihre Kanzlerschaft im historischen Rückblick sich, glaube ich, doch sehr, sehr anders darstellt, als wir sie im Live-Mitschnitt erlebt haben. Ich mache mal nur so einige Punkte, die sehr ganz offensichtlich sind. Unser Verhältnis zu Russland und zu Putin steht heute, sieht völlig anders aus. Und da würde man sagen, da war die alte Regierung blauäugig. Den Atomausstieg nach Fukushima würden wir im Rückblick auch als eine irgendwie irrationale, überstürzte Reaktion halten, die unserem heutigen Energiemix nicht gut tut und namentlich einer grünen Energiewende nicht gut tut. Das geht natürlich nicht alleine auf Merkels Konto, das ist mir schon klar, aber es ist auch wieder eine erratische Entscheidung, die wir im Rückblick nicht gutheißen. Dass die Bundeswehr so auf den Hund gekommen ist, ist auch unter der Kanzlerschaft Merkel der Fall gewesen. Dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, erscheint mir zumindest im Rückblick durch den Freiherrn von Gutenberg auch als eine überaus erratische Entscheidung. All das jedenfalls macht das Merkelsche Erbe zu einem problematischen. Und jetzt reden wir noch gar nicht von der Flüchtlingskrise 2015, dass die Union also sich irgendwie neu erfinden muss, um sich den neuen Realitäten zu stellen und das nicht mehr ganz im Geiste Angela Merkels tun kann, das scheint mir geradezu zwingend zu sein. Insofern ist es klar, dass die beiden, also die Partei und die ehemalige Kanzlerin, sich nicht mehr so viel zu sagen haben. Es ist aber auch dann natürlich generell so, und jetzt wäre ich ein wenig küchenpsychologisch, echte Verletzungen passieren ja immer nur dort, wo es eine große Nähe gibt. Und natürlich kann Trittin, da gibt es gar keine Nähe, die zu Verletzungen führen kann, aber eine Partei, die man lange geleitet und mit der man erfolgreich regiert hat, mit der man gemeinsam quasi durch dick und dünn gegangen ist, das ist wie in einer Ehe und nach der Scheidung redet man natürlich mit sehr stark verletzten Gefühlen übereinander. Insofern überrascht es mich nicht.
Endgültig zu weit gegangen.
Von Barbie zum Brettspiel. Margot Robbie produziert Monopoly-Film. Das berichtet der Kölner Express. Nachdem ja Margot Robbie unter ihrer Regisseurin Greta Gerwig im letzten Jahr mit Barbie den umsatzstärksten Film des Jahres 2023 produziert hatte, 1,4 Milliarden Dollar Ergebnis, da will sie jetzt mit ihrer eigenen Produktionsfirma Lucky Chap das Brettspiel Monopoly zu einem Film machen. Und jemand, der ja auch in Sachen Finanzen sehr bewandert und interessiert ist, muss das doch im Grunde genommen, also den Krypto-Guy müsste das doch im Grunde genommen jetzt also deine Steilvorlage sein. Da rennst du, bist doch jetzt schon, bist du schon dran und fragst dich, wann du endlich die Kinokarte lösen darfst, oder?
Absolut. Ich habe als Kind Monopoly geliebt. Es war auch so toll, weil dieses Spiel ging ja immer stundenlang und das hieß, man konnte es nur am Wochenende spielen und dann war klar, man kam erst um 3 oder 4 ins Bett und hatte so, also die Wangen glühten bei mir. Auch die starke, das was man eigentlich auch gegen das Spiel jetzt als Spiel einwenden könnte, dass es dann relativ schnell zu Monopolbildungen kommt. Also wer gewissermaßen Hotels auf Schloss- und Parkstraße hat, der ist für die nächsten Generationen gewissermaßen abgesichert. Das war ja für den, der nur mit der Bad- oder Turmstraße vorlieb nehmen musste, der hatte ja wenig, nicht mehr viel zu lachen für die Dauer des Spiels. Richtig. Heute finde ich das Monopoly aus einem anderen Grund natürlich hochinteressant. Du hast es schon angedeutet, als Bitcoiner sehe ich unser Geldsystem ja sehr, sehr kritisch und es gibt tatsächlich eigentlich keine bessere Allegorie auf unser Zentralbank-Geldsystem wie Monopoly, denn für beide gilt, die Bank kann nie pleite gehen. Sie erzeugt permanent Geld aus dem Nichts, das im eigentlichen Sinne natürlich nichts wert ist, das keinerlei Deckung hat. 1971, berühmtes Datum, 15. August 1971, hat Richard Nixon bekanntermaßen die Goldbindung des Dollars aufgehoben und seither leben wir in einer Welt, die Währungshüter nennen es Fiat-Geld, aus dem lateinischen Fiat, es werde, wie in der Genesis, ja. Der Herrgott, aus dem Nichts die Welt schafft, Fiat, Lux, es werde Licht und so schaffen wir das Geld aus dem Nichts, durch einen Mausklick gewissermaßen. Das ist das gleiche Prinzip bei Monopoly, ja. Das ist auch in Spielregeln genauso festgehalten, die Bank kann nicht pleite gehen, selbst wenn sie real keine Scheine mehr hat, macht nichts, dann nimmt man sich reißt man sich vom nächsten Notizblock einen Zettel ab und schreibt drauf, so und so viel ist dieser Zettel wert.
Toll eigentlich.
Das ist unser Geldsystem.
Ja, ich meine, das Geldsystem, so wie ich es verstehe, aber das ist ja bei Krypto in gewisser Hinsicht ja auch nicht anders. Nur wenn alle dran glauben, ist das Geld auch was wert. Also in dem Moment.
Das ist nochmal was anderes. Die Menge an, ich kann nicht über Krypto generell reden, nur über Bitcoin, aber Bitcoin ist absolut gedeckt durch die Energie, die es erfordert, es zu erzeugen.
Ja.
Also man kriegt nie für nichts Bitcoin, so wie man Fiat-Geld für nichts bekommt. Mhm. Bei der großen Finanzkrise, das ist gewissermaßen, wenn man so möchte, dann der Vorteil in Anführungszeichen unseres Fiat-Geldsystems. Bei der großen Finanzkrise konnten die Staaten, die Zentralbanken, die misswirtschaftenden Banken, deren Bilanzen bereinigen. Warum? Weil es sie nichts gekostet hat, neues Geld zu erzeugen. Die Zentralbank kann das den Geschäftsbanken einfach in die Bilanz reintippen. Ja, das ist weniger anstrengend, als eine E-Mail zu schreiben. Und bei Bitcoin brauchst du aber immer Zeit und Energie, um den nächsten Block zu schürfen. Mhm. Das heißt, du kannst nie aus dem Nichts neues Geld erschaffen. Der andere Aspekt, auf den du ansprichst, der stimmt. Der gilt aber natürlich zum Beispiel auch für Gold. Auch Gold hat nur einen Wert, wenn alle daran glauben. Allerdings schaut Gold auf eine 5000-jährige Währungsgeschichte zurück, also auf eine ganz lange Vertrauensgeschichte. Und deswegen ist es so ein sehr, sehr stabiler Wertspeicher.
Genau, aber das, was du sagst, es bleibt am Ende das Vertrauen darauf. Denn du könntest ja theoretisch auch am nächsten, also du könntest ja irgendwann, wenn sich alle darauf verständigen würden, könntest du ja, weiß ich nicht, was kannst du auch. Holz oder kannst auch
nein, es muss etwas was sein, was knapp ist.
Ja, stimmt, Holz was ist kein gutes Beispiel, es muss selten sein, genau. Muss ich nochmal drüber nachdenken, was ist selten? Also, dummerweise fallen dann in dem Moment natürlich immer die Sachen ein, die man andauernd sieht. Das ist leider ein bisschen die Krux bei dem Entwurf, bei dem spontanen Entwurf solcher Gedanken. Ja.
Genau, deswegen sparen Menschen, die über großes Vermögen verfügen, auch nicht in unserem Fiat-Geld, weil sie wissen, dass das entwertet. Der Dollar hat seit 1913 über 100 Jahre mehr als 90% seines Wertes eingebüßt. Mhm. Das ist auch nicht mal ein Fehlverhalten, sondern es ist programmiert so. So sind diese Währungen gebaut. Deswegen, die Reichen sparen in Immobilien. Warum? Weil sie selten sind. Sparen sie Immobilien im Ruhrgebiet? Nee, da gibt's vielleicht zu viele. Aber sie sparen an den 1A-Lagen an Miami Beach oder Park Avenue in New York und so weiter.
Oh ja.
Aus dem einzigen Grund, weil es knapp ist. Und nur Knappheit garantiert dauerhaften Werterhalt.
Womit wir wieder bei den Innenstädten wären, nicht zwingend im Ruhrgebiet und damit auch wieder beim Juso-Chef Philipp Thürmer. Denn das ist auch Teil des Problems. Dann haben wir aber übrigens immer noch nicht geklärt, ob dieser Monopoly-Film am Ende einer ist, den man sich angucken kann. Und die Frage, wird es einem Spielzeughersteller, ähnlich wie bei Barbie, wieder gelingen, mit einer auflackierten, sozialkritischen Botschaft auch das Feuilleton für sich einzunehmen, die sagen, das ist ein ganz wichtiger Film, anstatt dass man offen und ehrlich sagt, wir wollen einfach nur unser scheiß Spielzeug verkaufen, beziehungsweise wir verkaufen so viel Spielzeug, da wird sich da auch noch ein halbwegs einträglicher Film rauspressen lassen.
Ich glaube, die Rechnung wird aufgehen.
Der Trick der Woche.
Mark Twains Schlüsselwerk neu erzählt, endlich Hauptfigur. So schreibt der Spiegel über das neue Buch von Percival Everett James. Also die Geschichte des Begleiters von Huckleberry Finn. Denn dieses Buch erzählt die Geschichte aus einer neuen Perspektive, der des Sklaven James, und gibt endlich einem Gefühl Raum seiner Wut. Die Abenteuer des Huckleberry Finn, das gilt als ein Schlüsselwerk der US-amerikanischen Literatur. Darin flieht der linkische Erzähler Huck vor seinem betrunkenen und gewalttätigen Vater. Auf seiner Reise am Ufer des Mississippi entlang trifft er auf den Sklaven Jim, der ebenfalls auf der Flucht ist. Seine Besitzerin wollte ihn nach New Orleans verkaufen, wo, das war ihm gleich klar, ein noch schlimmeres Schicksal auf ihn warten würde. Gemeinsam erlebt das Outcast-Gespann allerlei Abenteuer. Ja, seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, ob Twains Buch nun rassistisch, in Klammern das N-Wort fällt um die 200 Mal, oder aufklärerisch zu deuten ist. In diesem Falle ist es aber ein bisschen anders, denn halt, wie gesagt, das Buch wird aus der Perspektive von Jim bzw. James erzählt. Und da gibt es ein paar interessante Dinge, unter anderem, dass James bzw. dann Jim völlig anders spricht, wenn er auf Weiße trifft. Denn eigentlich ist der Mann gebildet und hat sich auch das Lesen und das Schreiben selbst beigebracht in einer Bibliothek. Ich habe das Buch mir gekauft, ich habe es noch nicht gelesen, aber es lag in meiner Stammbücherei bei Kohn und Dobernick in Hamburg, liebe Grüße, oben auf dem Stapel. Und ich dachte, das ist ja wirklich geil. Und Percival Everett ist ja ein fantastischer Autor. Zuletzt habe ich gelesen Die Bäume, The Trees. Ganz tolles Buch, war sehr begeistert. Und der Film American Fiction, der ja nun gerade auch für den Oscar nominiert war, basiert ja ebenfalls auf dem Buch Ausradiert von Percival Everett, was mir gar nicht klar war. Aber während ich den Film guckte und dann kurz mir ein, zwei Sachen ergoogelte, dann sah ich diese Verbindung und dachte natürlich beim Schauen des Films, ja Logo, klar, das ist natürlich genau sein Thema. Also das Aufräumen und das Abräumen von Klischees, gerade wenn es um das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen, aber auch Schwarzen und Schwarzen in der amerikanischen Kultur und Literatur geht. Du hast das Buch aber schon gelesen, James, ne?
Ich habe das Buch beglückt gelesen. Ich muss eigentlich sagen, ich kannte Percival Everett vorher nicht. Das ist also mein Erstkontakt mit diesem tollen Staatenerzähler. Ja. Und du hast schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Der Roman heißt James, aber die Figur bei Mark Twain, und ich liebe auch Huckleberry Finn, ich halte das überhaupt nicht für einen rassistischen Roman. Ganz im Gegenteil, Mark Twain war ein scharfer Beobachter der Missstände und hat diesen Roman geradezu auch deswegen geschrieben, um das auszustellen.
Okay,
allerdings hat er den Jim so dargestellt, so beschrieben, wie weißen Amerikanern die Sprache, der Slang der Schwarzen damals erschien. Mhm. Also ins Deutsche übersetzt wäre das dann immer ein sehr gebrochenes, ungrammatisches Deutsch oder Englisch im Original.
Und so kennt man es aus der deutschen Synchronisation dann auch entsprechend.
Genau. Und da hat Percival Everett zwei sehr kluge, gut funktionierende erzählerische Tricks, die aber mehr als nur Tricks sind, nämlich er gibt ihm einen vollen bürgerlichen Namen zurück. Jim, das ist quasi so, ja, mehr Zeit muss man sich gar nicht nehmen, um einen schwarzen Sklaven zu adressieren. James hingegen ist ein bürgerlicher Name, der eine vollwertige, mit allen Rechten ausgestattete Rechtsperson gewissermaßen ausgezeichnet. Und dann greift er diese den Schwarzen zugeschriebene Sprache auf und beschreibt sie gewissermaßen wie ein Trick. Denn die Schwarzen wissen, wenn ihre weißen Besitzer in Anführungszeichen herausfinden, wie klug sie in Wahrheit sind, dann sind sie bedrohlich. Mhm. Und dann müssen sie mit anderen Gegenmaßnahmen rechnen. Wenn sie hingegen die naiven Dummerchen spielen, können sie strategisch viel geschickter agieren. Und deswegen, wann immer ein Weißer auftritt, verfallen sie in dieses Gestottere. Mhm. Untereinander hingegen sprechen sie ein elegantes, ein kluges, ein zielbewusstes Englisch. Und der James liest natürlich auch, er liest John Locke und Hume und Rousseau, also die ganzen Denker der Aufklärung, die zumindest in der Theorie von der Würde des Menschen handeln und warum allen die gleichen Rechte zukommen. Und dann aber, wie bei Mark Twain, bleibt es bei dieser Freundschaft zwischen dem weißen Huck und Jim. Der Jim ist der väterliche Freund, der auch über mehr Weitblick verfügt, der also auch besser weiß, wie man sich durch diese gefährliche Welt bewegt. Huck hat hohe Sympathie für Jim und findet es auch unerträglich, dass Jim im Sklavenstand ist, aber ihm ist eigentlich nicht so ganz bewusst, was das wirklich heißt. Und James weiß jederzeit, welche Gefahren wo lauern, dass er geschnappt wird, dass er natürlich verfolgt wird, weil die Strafen für einen entlaufenen Sklaven sind bekanntermaßen fürchterliche und so weiter. Das Ganze eingebettet in diese tolle Landschaft zwischen Missouri und Illinois, den Lauf des Mississippi folgend, wo dann irgendwann der Ohio River kommt. Und ab da hat man eigentlich den Norden erreicht, also die Nordstaaten erreicht, wo dann alle auch schwarze Amerikaner freie Menschen sind. Das ist eine ganz tolle Art, dieses in sich schon, diesen großen, wunderbaren Klassiker von Mark Twain nochmal neu fürs 21. Jahrhundert zu erzählen.
Das fand ich halt wirklich eine ganz tolle Idee. Und Percival Everett ist halt auch ein wahnsinnig präziser, scharfer, aber auch gnadenloser Beobachter. Ja. Unter anderem halt eben auch bei American Fiction. Denn er macht da ja auch etwas, also das findet sich dann in James in gewisser Hinsicht ja auch wieder. Denn American Fiction handelt ja von einem schwarzen, ich glaube College-Professor, der aber selber auch Buchautor ist, erfolglos. Und weil es ihn so annervt, dass eine schwarze Kollegin und generell solche Bücher erfolgreich sind, wenn sie nämlich die Schwarzen so darstellen, wie die Weißen sie gerne hätten. Also immer problemumwittert, frühzeitig schwanger, Drogen- und Gewalterfahrung, eigentlich auch nie schlau. Also auch mit einer wirklich, da auch wieder ähnlich wie bei James, mit einer linkischen Sprache. Ja. Dann verkaufen diese Bücher sich ganz toll, weil dann natürlich auch die Weißen mit diesem White Savior-Komplex sagen, oh Gott, das ist ja ganz fürchterlich und wir müssen noch ganz viel lernen, ja, und wir müssen noch also unsere Privilegien checken, und das nervt ihn so an, dass er dann das dümmstmögliche, klischeebehaftetste Kackbuch schreibt, und das ist dann das, wofür er den riesigen Vorschuss kriegt, und das verkauft sich dann sensationell und wird sogar für Buchpreise vorgeschlagen, und das ist natürlich genau das Thema zumindest der letzten Bücher von Percival Everett, letzten Endes auch dieses weiße Publikum vorzuführen in seinem fast schon krankhaften Bedürfnis, solche Bücher auf ein Podest zu heben und zu sagen, so sind die ja alle und in gewisser Hinsicht müssen wir dazuhören und lernen. Also auch diese Sehnsucht auch nach der Bestätigung dieses Klischees, sodass selbst die Parodie eines solchen Buches noch zum Erfolg wird.
Ja, absolut. Nee, du machst mir Freude, Vorfreude, auch American Fiction zu lesen.
Woanders ist es auch beschissen.
Das müssen wir noch kurz besprochen haben. Unternehmerin in Vietnam wegen Finanzbetrugs zum Tode verurteilt. Das berichtet das Handelsblatt. Truong My Lan hat sich dem Urteil zufolge Gelder in Milliardenhöhe erschlichen. Die Richter verurteilten sie zudem wegen zwei weiterer Delikte. Also eine Immobilienunternehmerin in Vietnam, die ist wegen Finanzbetrugs zum Tode verurteilt worden. Wie die staatlich kontrollierte Zeitung Tan Nhien berichtete, fällte ein Gericht in Ho Chi Minh Stadt das Urteil gegen die 67-Jährige am Donnerstag. Also sie ist Chefin eines Immobilienkonzerns, wurde beschuldigt, sich durch Betrug umgerechnet rund 11,6 Milliarden Euro erschlichen zu haben. Das entspricht fast 3% des vietnamesischen Bruttoinlandsproduktes. Also wegen Scheinfirmen, da hat sie dann Geld unterschlagen, klar, so. Also es ist der größte Finanzbetrug, beziehungsweise der größte Fall von Finanzbetrug in der Geschichte des Landes. Dafür gab es die Todesstrafe. Ist relativ selten in Vietnam, kommt aber dann doch wieder vor. Stichwort, die Bank kann nicht verlieren. Also sie war zumindest wegen ihr relativ nah dran. Also ich meine, klar, ne, 11,6 Milliarden Euro, das ist eine stattliche Summe Geld. Todesstrafe kommt uns in einer westlichen Zivilisation trotzdem immer noch relativ harsch vor. Ich glaube, Sam Bankman in den USA...
Ich würde sogar doppelt sagen. Ja. Es ist einerseits, dass wir die Todesstrafe mit sehr guten Gründen insgesamt ablehnen. Mhm. Wenn wir von dieser unserer moralischen Intuition aber absehen, würden wir dann aber gleichwohl auch in einem traditionellen Rechtsverständnis sagen, Gleiches mit Gleichem vergelten, meint, die Todesstrafe kann eigentlich nur auf Mord folgen. Also man muss jemand anderen um sein Leben gebracht haben, damit man dann sein eigenes auch verwirkt.
In dem archaischen Rechtsverständnis wäre
das so. Das ist nicht archaisch.
Ja, das ist richtig.
Archaisch wäre, du trittst mir auf den Fuß und ich schlag dir in die Fresse. Das wäre massive Vergeltung. Während dieses Rechtsprinzip zu sagen, Gleiches mit Gleichem, das ist schon ein Stück von Formalisierung und von Abwägung und Abmessen.
Ja, aber
in dem Sinne ist es
ja
auch im Alten Testament gemeint, wenn es da lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Domestizierung der Affekte. Das ist schon eine Einschränkung, als einen Zivilisationsakt zu verstehen. Mhm.
Es bleibt aber ja dann am Ende ja strukturierte Gewalt, denn es endet ja am Ende ja trotzdem in einem gewaltvollen Akt.
Ja, aber
also was die Versehrtheit des Körpers angeht, ja. Also das
aber ist, Gewaltanwendung ist es ja auch, jemand hinter Gitter zu bringen.
Das stimmt.
Das ist ja immer, das ist aber eine staatlich legitimierte Gewalt. Also mit dem Problem hat der Rechtsstaat oder hat jedes Rechtssystem immer zu leben, und deswegen ist es ja auch immer im hohen Maße begründungspflichtig. Aber
das ist richtig.
Wenn Gesetze gebrochen werden, dann ist diese Gewaltanwendung eben legitim.
Aber jetzt ist es dann halt in Vietnam dazu gekommen, dass die Frau dann tatsächlich auf die Todesstrafe wartet, beziehungsweise was Verstöße gegen Bankvorschriften und Bestechung angeht, da hat sie dann nochmal 20 Jahre Gefängnis obendrauf. Aber die wird sie dann ja höchstwahrscheinlich gar nicht, also ich weiß nicht, oder vielleicht muss sie erst 20 Jahre im Gefängnis sitzen und darf dann am Ende, also wenn ich jetzt die Todesstrafe
kriege. Was wäre grausamer?
Das ist ja schon fast eine, das ist ja auch schon wieder fast eine philosophische Frage, ja, ne? Das ist vielleicht der interessanteste Punkt an dieser ganzen Geschichte, dass man sagt, naja, wenn auf mich die Todesstrafe wartet, dann hätte ich es lieber gleich weg.
Ja.
Oder du sagst, 20 Jahre garantiertes Leben, wegen der noch abzusitzenden Haftstrafe, jede Form des Lebens, auch hinter Gittern, sind es wert, gelebt zu werden. Bitte die Todesstrafe erst danach vollziehen. Vielleicht muss man sich am ehesten darüber Gedanken machen.
Ich glaube, unsere normale erste Reaktion, die wir aus einem glücklichen, freien Leben kommen, lautet, nee, dann lieber gleich die Todesstrafe.
Ja, ja.
Ich glaube, aber real ist es anders. Wenn du erstmal hinter Gittern bist und die Todesstrafe droht, bist du vermutlich um jeden Tag, für jeden Tag dankbar, an dem sie nicht vollzogen wird, weil, wie es so schön heißt, auch die Hoffnung zuletzt stirbt.
Das ist absolut richtig. Ja, selbst O.J. Simpson können wir zu dem Thema nicht mehr befragen. Insofern gehen uns heute an dieser Stelle da ein Stück weit auch die Zeugen aus. Deswegen lassen wir es für heute dabei bewenden. Mein lieber Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Das war ja schon fast eine Wochenendbeilage, was wir hier gemacht haben. Aber es wäre ja auch ein bisschen schade, dich nicht noch feuilletonistisch links und rechts ein bisschen abzuholen. Und um noch auf die letzte Frage meiner Frau zu sprechen zu kommen. Die fragte nämlich gestern Morgen nach dir, was macht eigentlich Ijoma? Hat er noch diesen tollen Podcast? Und diesen tollen Podcast hat er natürlich noch, die sogenannte Gegenwart, zusammen mit Nina Power und Lars Weißbrot. Sehr empfehlenswert.
Das ist schön, dass du sagst, weil Lars sagt immer, Ijoma, du musst mal wieder zu Mickey in den Podcast, um Werbung für die sogenannte Gegenwart zu machen.
Ja, ich bin großer Fan des Podcasts. Das ist super. Also es lohnt sich sehr. Ja. Womit beschäftigt ihr euch da als nächstes? Habt ihr das schon? Der kommt doch immer montags, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ja.
Ist nicht montags?
Montag in 8 Tagen kommt die nächste Folge. Da sind Nina Power und ich am Start und wir wenden uns einem etwas düsteren Thema zu, nämlich der Frage, wie wird heute Krebs wahrgenommen? Was ist der Stand der medizinischen Forschung? Was sind seine Therapie- und Heilmöglichkeiten, Stichwort Impfen gegen Krebs, aber vor allem auch hat er seine zentrale Position gewissermaßen als Negativitätsmetapher eingebüßt. Früher, und das ist noch nicht lange her, war der Krebs immer so eine Art Symbol für die Verrottetheit der Gesellschaft insgesamt.
Ich dachte, das war AIDS.
AIDS löst es in anderer Weise ab, aber Krebs hat man in den 70er und 80er Jahren ganz stark in Verbindung gebracht, so mit dem Spießer, mit dem autoritären Charakter, der seine wahren Triebe unterdrückt, um ein angepasstes Leben zu führen. Und diese Triebunterdrückung, die bringt dann den Krebs hervor, gewissermaßen.
Interessant, okay. Ich glaube, dadurch, dass der Krebs mittlerweile ja echt zu einer noch größer gewordenen Volkskrankheit geworden ist, lassen sich solche Ableitungen wahrscheinlich aufgrund der schieren Masse der Betroffenen überhaupt nicht mehr treffen. Aber du, was mische ich mich da in eurem Podcast ein? Das klärt mal schön unter euch.
Das klären wir mal selber. Ja, mir war es eine Freude, mal wieder bei dir Gast gewesen sein zu dürfen.
Bitte komm schnell wieder, es war zu lange. Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Immer schön, dich da zu haben.
Einen schönen Freitag all unseren Zuhörern.
Und keep on pumping. Du bist ja jetzt Teil dieser Crew. Ne?
Genau. Also.
Oh Gott. Ciao, ciao, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.